Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Lesungen heute zum Pfingstfest, die wir gehört haben, handeln vom Wirken des Heiligen Geistes. Epistel und Evangelium beschreiben dieses Wirken recht unterschiedlich. Die Ausgießung des Heiligen Geistes nach der Apostelgeschichte ist ein spannendes, ein aufregendes Geschehen, voller Dynamik und voller Bewegung. Man erlebt sozusagen Pfingsten pur. Mit Sturm und Feuerflammen, Zeichen und Wundern, mit missionarischer Kraft und am Ende mit vielen Bekehrungen. Im Johannesevangelium dagegen geht alles sehr ruhig zu. Und die Botschaft ist auch auffallend nüchtern. Da fehlt beim Heiligen Geist das Anschauliche, das Außerordentliche, das Dynamische. Und im Gegensatz zur Apostelgeschichte sind auch nicht die Enden der Welt im Blick, sondern der kleine Kreis der Jünger um Jesu. Die Bewegung verläuft also nach innen, nicht nach außen. Im Mittelpunkt steht nicht das Bekennen, sondern das Trösten. Diese spannungsvolle Zuordnung beider Lesungen ist von Bedeutung. Die alte Kirche hat diese Lesungen so bewusst ausgewählt, damit gerade beim Thema Heiliger Geist keine Einseitigkeiten aufkommen. Denn der Heilige Geist lässt sich nicht so schnell auf unsere Vorstellungen festlegen. Er kann in Unruhe versetzen und er kann zur Ruhe führen. Er kann bewegen, er kann aber auch bewahren. Er kann brausen, aber auch leise säuseln. Er kann Orgel spielen, aber auch Schlagzeug. Der Heilige Geist ist vielseitig. Und genau der jeweiligen Situation angemessen. Genau dort richtig. Er setzt Grenzen und er überschreitet Grenzen. Er verbindet. Oder er trennt. Er offenbart etwas oder er erinnert nur. Er stellt Traditionen in Frage oder er bestätigt sie ausdrücklich. Er fordert heraus oder er macht gewiss. Also jede Einengung widerspricht dem Wesen des Heiligen Geistes. Er liebt die Vielfalt und er liebt die Freiheit. Und so gehören zu ihm sowohl Spontanität als auch Kontinuität. Sturm genauso wie Stille. Hervorbringen von etwas Neuem genauso wie Anknüpfen an Vergangenes, Flexibilität genauso wie Stabilität. Unser Predigttext, das Evangelium, das wir gehört haben, schlägt mehr die zarten, sozusagen nach innen gerichteten Töne an. Das merkt man schon, wenn es um den Titel des Heiligen Geistes geht. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist Paraklet genannt, zumindest in den Abschiedsreden Jesu Kapitel 14 bis 16. Es gibt 5 solche Parakletensprüche. Unser Predigtabschnitt ist einer davon. Luther übersetzt den Parakleten mit Tröster. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, so heißt es Vers 26. Man kann aber auch diesen Begriff Paraklet noch anders übersetzen. Beistand, Fürsprecher, Anwalt. Das kommt aus dem Juristischen. In der lateinischen Vulgata steht Advocatus. Auf jeden Fall, der Heilige Geist ist einer, der für uns eintritt. Er tut das, was wir nicht können. Wenn wir reden müssen und es selbst nicht oder nicht ausreichen können, dann tritt er als der Sprecher auf. Wenn wir uns um Jesu Willen zu verantworten haben, so sagt Jesus, dann wird der Heilige Geist euch in die Situation die richtigen Worte geben. Oder wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, so sagt der Apostel Paulus, dann vertritt uns der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Wenn wir angefochten werden, dann ist es der Heilige Geist, der uns die Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir schwach sind, dann macht er uns stark. Er handelt wie der Stellvertreter Christi auf Erden. Und er ist es auch. Nun sagt der Titel Paraklet noch nicht alles über den Heiligen Geist aus. Zum Namen gehört ja immer auch das, was er wirkt. Nun kommt dieser Begriff Paraklet, ein griechisches Wort, von einem Verb, das heißt im Griechischen parakaleo. Und dieses Verb ist hochinteressant. Es kommt sehr häufig vor im Neuen Testament mit einer großen Bedeutungsbreite. Es ist ein Wort, wenn es um ein Sagen geht, wo der andere beeinflusst werden soll. Also wenn eine Rede gehalten wird, wo man also um eine bestimmte Auffassung wirbt, dann wird dieses Wort gebraucht. Im Neuen Testament, ich habe mir das mal zusammengesucht, wird dieses Wort in folgender Übersetzung gebraucht oder im folgenden Sinne: gut zureden, ermuntern, einladen, Fürsprache einlegen, stärken, herzlichen Zuspruch geben, trösten, aufrichten, Hoffnung wecken, ermahnen, warnen, abraten. Das ist die gesamte Bedeutungsbreite dessen, was der Heilige Geist wirkt. Er ist der Paraklet. Und alle diese Wirkungen gehören zusammen, wenn wir vom Heiligen Geist reden. Und es geht sozusagen auch ineinander über. Man kann das gar nicht trennen. In der Heiligen Schrift ist, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, ermutigen und ermahnen etwas, was man immer zusammenhören muss. Steht sehr oft auch beim Apostel Paulus, ich ermahne euch. Da steckt die Bedeutung von trösten und ermutigen und bitten und all das mit drin, das muss man mithören. Das also ist das, was der Heilige Geist wirkt. Nun hat bei diesem Wort Parakaleo das Trösten einen ganz besonderen Stellenwert. Luther übersetzt ja den Heiligen Geist auch mit dem Tröster. Gott ist nach 2. Korinther 1, Vers 2 ein Gott allen Trostes. Das ist also zutiefst erstmal im göttlichen Wesen begründet. Jesaja 51, Vers 12 heißt es, ich bin dein Tröster. In der griechischen Übersetzung Paraklet. Bei den Freunden Hiobs, da kommt das ein bisschen negativ durch, da ist die Rede von den leidigen Tröstern. Aber auch dort steht bei Tröster das Wort Paraklet. Das haben wir also schon im Alten Testament. Nun ist Jesus auf diese Erde gekommen und ein ganz wesentlicher Dienst war das Trösten. Die vielen entmutigten, heillosen, verachteten, kranken, besessenen, ratlosen, schwachen, er war ihnen ein Tröster. Er ist sozusagen der fleischgewordene Tröster. Auch wenn im Neuen Testament die Rede davon ist, dass er der gute Hirte ist, dann ist gerade auch in diesem Dienst das Trösten ganz besonders drin. Kann man gleich Psalm 23 mitdenken. Der gute Hirte, der auf gute Weide führt und zum Wasser führt und im dunklen Tal da ist und wenn die Feinde da sind, das uns salbt mit Öl und voll einschenkt. Das ist ein Trösten pur. Die alte Kirche hat immer das Hirtenamt mit dem Amt des Tröstens in Verbindung gebracht. Und nun ist es so, dass es in Abschiedsreden Jesu heißt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei, in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Haben wir gehört, einen anderen Tröster geben. Der erste Tröster war Jesus. Aber nun kündigt er an, ich übertrage dieses Amt des Tröstens dem Heiligen Geist. Und seit der Ausgießung des Heiligen Geistes ist das Trösten ihm ganz besonders zugeordnet. Er ist der Tröster. Und er tut es, indem er uns immer Jesus vor Augen stellt. Er verbindet unseren Kummer ganz mit dem Leben Jesu, mit der Wirklichkeit des Sohnes Gottes. Der Kummer darf nicht allein bleiben. Dann ist er zerstörerisch. Aber wenn er mit Jesus verbunden ist, der Kummer, dann wird er sozusagen gereinigt, geheiligt, befreit von allen negativen Bestandteilen und sogar noch dienstbar für das Reich Gottes. Und dieses Verbinden mit Jesus, das stellt der Heilige Geist her und insofern ist er der Tröster. Übrigens der Heilige Geist, der ja ausgegossen ist, auch in unsere Herzen hinein, ist auch in uns der Tröster, aber nicht nur in der Weise, dass er uns tröstet, sondern dass er durch uns auch andere trösten will. Deswegen gibt es immer wieder in den Briefen des Neuen Testaments dieses, dass wir uns gegenseitig ermahnen sollen, so steht es da, muss man immer hören, trösten sollen. Dass dort, wo Leid ist, wo Nöte sind, dass wir trösten, aber eben nicht bloß schöne Worte machen, sondern genau das, was der Geist Gottes will, dass wir die Not, die vor Augen ist, die vielleicht drückend ist, wir Helfer sind, dass sie mit Jesus verbunden wird. Dann ist es immer ein rechtes Trösten. Das ist auch etwas, was der Heilige Geist durch uns wirken will. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Das ist das zentrale Wort in unserem Predigtabschnitt. Die Innewohnung des Heiligen Geistes hat hier etwas mit der Liebe zu Jesus zu tun. Zu dieser Liebe wird keiner gezwungen. Wer mich liebt, sagt Jesus, das wird richtig frei gehalten. Du darfst, du musst nicht. Der Heilige Geist ist immer ein Geist der Freiheit. Es gibt viele Worte Jesu, die genau in dieser Offenheit und Freiheit sind. Viele Wer-Worte Jesu. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Es gibt viele Worte, die mit Wer anfangen und das ist so schön. Da wird keiner unter Druck gesetzt. Es wird frei hingehalten, wo der Geist ist, da ist Freiheit. Aber nun wissen viele nicht recht, was machen wir denn eigentlich, wenn wir Jesus lieben? Was ist denn damit nun verlangt? Nach dem Johannesevangelium ist es ganz schlicht ein Bleiben an Jesus. Ein Bleiben in seiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Ein Bleiben an seinem Wort. Liebt ihr mich, so werdet ihr mein Wort halten. Ein Bleiben an seinen Geboten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Aber das ist nur eine Sache, die kann beschweren. Also wenn man schon hört, das Wort halten und die Gebote halten, dann wird es schon schwierig, dann sagt man sich, na, das kriege ich nicht hin. Dort muss ich immer wieder scheitern. Also ist es mit der Liebe zu Jesus nicht so gut. Und also trifft auch die Verheißung dann nicht so ein. Und dann ist man beschwert. Da geht es uns dann genauso wie dem Petrus, den Jesus nach Ostern fragt, hast du mich lieb? Und er weiß genau um seine Schuld. Er weiß genau um die Verleugnung. Und ist beschwert. Doch wir bleiben in seiner Liebe, und das muss man mal ganz klar auch sagen, wenn wir sein Wort, seine Gebote akzeptieren, anerkennen, sie für uns verbindlich sind, auch dann, wenn wir sie nicht zu halten vermögen. Aber ich lasse sie stehen und ich lasse sie gelten und ich sage, es ist recht so, das ist Gottes Wille und dazu stelle ich mich. Das kann jeder. Und dann kann man genauso auch, wenn man versagt, wenn man sein Gebot bricht, das Wort nicht hält, wenn man es stehen lässt, doch zu seiner Schuld stehen und sagen, hier habe ich versagt. Dann kann doch jeder auch mit seiner Schuld zu Jesus kommen und Vergebung empfangen. Und wo das geschieht, bin ich voll in der Spur, dass ich sein Wort halte und seine Gebote halte. Es wird vom Himmel her genauso angesehen. Und insofern ist das jedem möglich. Das ist das Evangelium. Es kann jeder Jesus lieben und er muss sich nicht überfordert fühlen an dieser Stelle. Wo Johannes sagt, Jesus lieben, da sagen die anderen Evangelien ganz schlicht, Jesus nachfolgen. Das ist nicht ganz dasselbe, aber das ist so etwa dasselbe. Wenn vom Lieben in der Bibel die Rede ist, da wird mehr vom Willen gesprochen als vom Gefühl. Wer meint, Jesus gefühlvoll lieben zu müssen, ist da nicht auf der richtigen Spur. Denn das Gefühl ist wetterwendisch. Das ist heute mal so und andermal so. Da kommen wir in Schwierigkeiten. Natürlich, wo die Liebe ist, ist es nicht ohne Wärme. Und Liebe zu Jesus, das ist auch eine intensive Verbindung zu Jesus, eine gelebte Verbindung zu Jesus. Es ist ein Ausdruck auch eines großen Vertrauens zu Jesus. Das sind natürlich Dinge, die da mit drin sind. Was heißt Jesus lieben? Bonhoeffer hat einmal auf diese Frage geantwortet: Ihm, der mir sein Wort gegeben hat und gehalten hat, allein gehören wollen. Die Gemeinschaft mit ihm mehr als alles andere suchen. Seine Gegenwart begehren. Wo solche Liebe ist, dort nehmen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist in uns Wohnung. So sagt sein Wort. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ich sag mal, das ist das Stärkste, was man überhaupt von Pfingsten aussagen kann. Dass der dreieinige Gott in uns wohnt. Es gehört natürlich zu den stillen Tönen des Apostels Johannes. Auch eine große Ruhe drin. Aber man muss sich das einmal vorstellen, der Heilige Geist in uns, Jesus in uns, der Vater in uns, ein engeres Verhältnis zum dreieinigen Gott kann es gar nicht geben. Und wenn hier steht Wohnung nehmen, dann ist das der tiefste Ausdruck einer Gemeinschaft, wie sie nicht tiefer sein kann. Und es ist auch der Ausdruck einer bleibenden Gemeinschaft. Der Heilige Geist geht nicht immer und kommt wieder und geht und kommt und Jesus geht und kommt, sondern es ist ein Bleiben, ein Wohnen. Das Problem ist eher dies, ob durch uns, durch unsere Seele, durch unser Fleisch der Geist durchkommt. Das ist eher das Problem. Aber der Geist wohnt in uns. Übrigens, diese Wahrheit der Innewohnung des Geistes, aber auch der Innewohnung Jesu und des Vaters ist ein ganz wesentlicher Ansatzpunkt, um ein geistliches Leben zu führen. Das heißt insbesondere ein Leben in der Heiligung zu führen, weil wir dort das meiste gar nicht schaffen, gar nicht bringen. Da ist das Versagen schon vorher programmiert. Aber was wäre das, wenn wir dem dreieinigen Gott in uns vertrauen, dass er mit seinem Wesen durchkommt? Dass er das übernimmt, was wir nicht bringen? Ist ja auch nicht umsonst in der Heiligen Schrift von der Frucht des Heiligen Geistes die Rede. Das ist also etwas, was der Heilige Geist hervorbringt. In Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22, da ist dann die Rede von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Das will der Heilige Geist in uns wirken. Das ist Frucht des Heiligen Geistes und nicht Ergebnis unserer eigenen Bemühung. Jetzt muss ich sehen, wie ich zeitlich hinkomme. Die Uhr zeigt schon verdächtig weit sich an. Ich will auf eins einmal noch hinweisen. Im Johannesevangelium sind wir ja bei dem Evangelium, wo am meisten vom Heiligen Geist die Rede ist. Aber merkwürdigerweise, wo am meisten vom Heiligen Geist die Rede ist, wenn wir da mal genau hinschauen, ist mehr von Jesus die Rede und noch mehr vom himmlischen Vater die Rede. Also ich nehme mal jetzt unseren Predigtabschnitt, der steht in Johannes 14. Ich habe das mal durchgezählt. 4-mal ist vom Heiligen Geist die Rede. 10-mal von Jesus und 23-mal vom Vater. Das habe ich als sehr interessant gefunden. Und das sagt auch etwas Wichtiges aus. Erstmal, der Heilige Geist ist nie allein. Da ist immer Jesus dabei und der himmlische Vater auch. Aber das zeigt auch etwas an von der Gewichtung. Der Heilige Geist macht sich nie selbst zum Thema, sondern sein großes Thema ist Jesus. Er offenbart Jesus, er verherrlicht Jesus und er will uns zu Jesus führen. Und Jesus offenbart uns den Vater. Und dem ist nichts wichtiger, als dir, dass wir zum Vater geführt werden. Und dass wir im Vaterhaus Gottes zu Hause sind. Und umgekehrt muss man sagen, der Heilige Geist wird vom Vater, erstmal Jesus, der Sohn Gottes, wird vom Vater gesandt. Der Heilige Geist wird vom Vater und Sohn gesandt. Es ist wie, wenn sich Gott immer mehr ausstreckt nach uns. Es ist so, dass er uns im Tiefsten und Innersten berühren will und dann wieder zu sich heimholen will. Das ist wie in ein Kreislauf, der hier stattfindet. Der Kreislauf der Trinität, möchte man mal sagen. Und in diesen Kreislauf sollen wir mit hineingenommen werden und mit in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste stehen und mit diesem Leben durchdrungen, erfüllt und hineingenommen sein. Und zwar auch in diese Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, in diese innerste Liebesbeziehung. Pfingsten ist zutiefst ein trinitarisches Geschehen. Ich will zum Schluss, ich erwähne jetzt das Wort Schluss, kurz noch 4 Wirkweisen des Heiligen Geistes benennen, die in unserem Predigtabschnitt stehen. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Erste Wirkung, der Heilige Geist will lehren. Bei ihm gehören Wort und Geist immer zusammen. Aber das ist kein intellektueller Vorgang. Sondern lehren heißt hier, dass wir selber mit Gott in Berührung kommen. Dass das Wort Gottes sozusagen in unsere jeweilige Situation hinein aktualisiert wird, lebendig ist. Der Heilige Geist zeigt uns die Zusammenhänge auf. Er gibt Durchblick. Er schließt uns die Wahrheit Gottes, und zwar in einer Weise, wo wir mit unserem Denken nicht im Mindesten herankommen. Ohne den Heiligen Geist, muss man umgekehrt sagen, wird uns das Wort Gottes und insbesondere das Evangelium immer etwas Fremdes bleiben. Kriegen wir keinen Zugang. Aber durch den Heiligen Geist wird das Wort Gottes zu einer heilsamen Lehre, also eine Lehre, die Kraft hat, heil zu wirken und uns zu heilen. Und er bewahrt davor, dass wir von dieser Lehre abweichen und uns anderen Lehren öffnen, die seinem Wesen fremd sind. Zweitens, der Heilige Geist erinnert, insbesondere an die Worte Jesu, an alles, was ich euch gesagt habe, so heißt es in unserem Predigtabschnitt. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist Vergangenheitskultur treibt. Das ist ihm fremd. Sondern es heißt, dass mir zum rechten Zeitpunkt das Rechte ins Herz gegeben wird und ich erinnert werde. Erinnern heißt vergegenwärtigen, ins Gedächtnis rufen. Und das ist ja nun mal Fakt, dass wir in geistlichen Dingen sehr vergesslich sind. Der Heilige Geist passt auf und nimmt Worte, die uns vielleicht irgendwann mal gesagt worden sind, aber die wir nie recht verstanden haben. Er nimmt solche Worte und auf einmal sind sie ganz lebendig. Wir haben es vergessen, aber auf einmal ist lebendig und auf einmal wird es eine Glaubensstärkung. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Drittens, der Heilige Geist bringt Frieden. Friede ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Römer 8 steht, das Trachten des Geistes bringt Leben und Frieden. Und es wird auch gleich gesagt, es ist nicht der Friede dieser Welt. Ein Friede, der also nicht mit menschlichen Mitteln hergestellt werden kann, sondern ein Friede, der zutiefst ein Zeichen des Reiches Gottes ist. Nicht nur ein Verhalten, sondern ein Zustand. Einer, der sich auch auswirkt, wenn wir mitten im Streit sind. Ein Zustand, der etwas mit dem Heilsein und mit dem Versöhntsein mit Gott zu tun hat. Und viertens, der Heilige Geist macht furchtlos. Da verschwindet jede Angst. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es gibt viele Dinge, die uns bange machen und die uns verzagt machen. Aber der Heilige Geist stellt immer die Verbindung her zwischen der Situation, in der wir sind, der bedrängenden, vielleicht auch angstmachenden Situation und dem Reich Gottes. Und wenn diese Verbindung hergestellt wird, geht der Angst und dem Verzagen die Puste aus. Und so können die Jünger auch zum Pfingstfest furchtlos sein, trotz Anfeindungen. Können sie fröhlich sein, auch wenn sie geschlagen werden um Jesu Willen, ins Gefängnis kommen. Bleiben sie bei Jesus, auch wenn es im Martyrium geht. Haben sie einen Freimut, Zeugnis abzulegen von Jesus. Der Heilige Geist ist da, für jeden von uns. Er ist ausgegossen in unsere Herzen und will das tun, was seinem Wesen entspricht. Es liegt an uns, ob wir dem Fleisch vertrauen oder dem Geist. Amen.